Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Wir hören Musik. Sie können ja mal schauen, was für Bilder Ihnen da so kommen. Ja, da sieht man wahrscheinlich viele Bilder von Exzess, von wildem, rohem, ungeschliffenem und vielleicht auch Bilder von der Stasi. Denn das hier ist Schleimkeim, die bekannteste Punkband der DDR mit dem sehr bekannten und auch widersprüchlichen Sänger Otze, der einerseits gegen das DDR-System angesungen, angeschrien hat, der aber selber auch Stasi-Mitarbeiter war, der dazu gedrängt worden ist und der später irgendwann im Drogenwahn seinen Vater umgebracht hat. Da steckt sehr viel drin in dieser Band Schleimkeim, auch viel Stoff für Comics. Und diese Comics, die gibt es jetzt auch tatsächlich. Verschiedene Comic-Künstlerinnen und Künstler haben Songtexte von Schleimkeim genommen und haben dazu eigene Bilder, Geschichten, Comics gezeichnet. Das Buch heißt Betreten auf eigene Gefahr und ich spreche drüber mit einer der Comiczeichnerinnen, mit Carla Paloma und mit dem Herausgeber des Buches, mit Frank Willmann. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Das Spannende ist, dass ihr zwei sehr unterschiedliche Perspektiven habt auf Schleimkeim. Carla, du kommst ursprünglich aus Dänemark, hast Schleimkeim erst jetzt kennengelernt für diesen Comic. Und Frank, du kennst Schleimkeim seit der allerersten Stunde. Du schreibst in dem Comic auch, dass du beim allerersten Konzert von Schleimkeim dabei warst. Wie hast du dieses allererste Konzert erlebt, 1981, glaube ich? Was war das für ein Erlebnis für dich?
Das war einfach wirklich auch Wahnsinn. Ich hatte seinerzeit noch lange Haare an und auch leicht gebartigte Kleider. Obwohl ich erst 18 war, fühlte ich mich den Hippies einigermaßen zugehörig. Dann sah ich diese Menschen, die auf der Bühne standen. Es war unglaublich warm, es war im Sommer. Es war in einem Kirchenraum im zweiten Stock. Und wir mussten uns alle auf den Boden setzen, weil der Pfarrer Angst hatte, dass seine Decke durchbricht. Dann saßen dann 50, 60 Leute, ich kann es gar nicht mehr sagen. Und plötzlich spielte dann, man hörte man die ersten Klänge und es war wie, als ob der Himmel einstürzt und als ob etwas ganz Neues beginnt. Das habe ich sofort gespürt und das war überwältigend für mich.
Das heißt, da ist es dann auch um dich geschehen und du bist zum Punk geworden dann sozusagen?
Zumindest inhaltlich. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich komme auch aus einer braven Familie und ich war dann eher so eine Art Kunstpunk, also nicht ganz so, ich habe mich auch ab und zu mal gewaschen, alle zwei Tage habe ich meinen Rumpf doch durchaus sauber gehalten und habe jetzt nicht das wilde Punkerleben gelebt, aber Punk ist man ja nicht durch Äußerlichkeiten, sondern das, was im Kopf stattfindet. Das heißt, dieser Freiheitsbegriff, der sich da definiert hat für mich, der hat da seine Saat gelegt. Und das Ganze ging auch nur vielleicht 25 Minuten. Davon hat die Band zehn Minuten ihre Instrumente versucht zu stimmen. Es war ein mörderisches Gekreische, Gelärme. Und dann haben sie, glaube ich, drei Lieder gespielt. Und das war eine unglaublich schlechte Soundqualität. Aber das war egal. Das Verrückte war, diesen Moment zu erleben und dabei zu sein. Was ich natürlich damals nicht dachte.
Carla, bei dir ist es nicht so lange her, dass du Schleimkeim zum ersten Mal gehört hast, jetzt eben fürs Comic. Was waren deine Gedanken, deine Eindrücke?
Also ich würde sagen, das ist nicht, ich denke, ich würde nicht Schleimkeim zu Hause anmachen, also so hören.
Ja.
Aber ich finde die ganz sympathisch und ich denke, ich kann mich auch damit so identifizieren ein bisschen, diese Punkbewegung. Und ja, ich habe mich halt gefreut, weil ich finde, die sind cool und die sind wichtige Teile der Geschichte. Und ja.
Und was würdest du sagen, was unterscheidet Schleimkeim von vielleicht anderen Punkbands, die du kennst? Oder?
Das ist sehr so raw oder so, also ja, es ist ein bisschen so krass für mich vielleicht, aber ich finde, die sind voll cool trotzdem, also ich mag das gerne und ich freue mich auf die zu sehen im Konzert, ja.
Hast du noch nicht live gesehen, ne?
Nee, aber im November spielen sie in Kreuzberg und dann werde ich hingehen,
ja. Also ich glaube, diese Rauheit, das kommt schnell durch. Wir haben vorhin ja auch schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Frank, du schreibst in dem Buch, dass das Punk in der DDR ja eine hochpolitische Angelegenheit war, obwohl Punk ja illegal war und es eigentlich, also offiziell gab es ja gar keinen Punk. Was war das denn für eine Szene? Wie hat die sich entwickelt in der DDR und was für eine Rolle hat sie gespielt für die Leute?
Es war eine relativ kleine Szene. In Weimar gab es vielleicht anfangs 10 Leute. Zur Hochzeit waren es dann vielleicht mal 30, zur Wendezeit 40. Insgesamt hat die Staatssicherheit in der ganzen DDR Mitte der 80er Jahre 900 PunkrockerInnen gezählt. Das ist nicht allzu viel. Für die Staatssicherheit war jeder Punker ein potenzieller Staatsfeind. Das lag hauptsächlich auch an der Ideologie des Anarchismus, die die Stasi sofort unter den Punks gespürt hat, die also eine große Gefährdung, als große Gefährdung angesehen wurde. Sie hatten, auch Punks hatten es auch nicht so mit dem Arbeiten, sie hatten auch keinen Bock zur Armee zu gehen und der Freiheitsgedanke war bei ihnen sehr, sehr weit ausgeprägt. Das führte automatisch dazu, dass man, dass der Staat auf sie aufmerksam geworden ist und gerade in der DDR, wo jeder Spatz mit einer MP erschossen wurde, war es folgerichtig, dass man als Punker ein sehr schweres Leben hat. Viele Punks haben den Wehrdienst verweigert und sich auch überhaupt gesellschaftlich herausgehalten waren, entweder zu links oder zu rechts. Und somit war es sehr kompliziert für alle, die sich dem Punk verschrieben hatten.
Gab es ja schon sowas wie eine Punk-Szene. Also wenn du sagst jetzt nur 900, das ist natürlich überhaupt nicht viel für die ganze DDR. Aber ich meine, Schleimkeim hat ja auch von Anfang der 80er bis zur Wende durchweg, glaube ich, zusammen Musik gemacht. Wie sah das aus? Wie konnte man da so einen Zusammenhalt finden? Wie konnte sich so eine Szene etablieren? Auch wenn man eigentlich, also wenn es gar keinen Ort gab und man überall auf Repressionen gestoßen ist.
Ja, man hat dann, meinetwegen, man saß in Weimar oder in Leipzig oder in Stralsund und hörte irgendjemand erzählte, ja, Schleimkeim oder Wutanfall oder wie auch immer spielt nächste Woche irgendwo auf einem Dorf, bei einem irgendeiner Freifläche. Okay, dann ist man da irgendwie hin. Es gab natürlich, kein Mensch hatte ein Telefon, das heißt, man hat sich in den Zug gesetzt, die wenigsten hatten ein Auto und hat sich auch verkleidet, hat die Punkerklamotten nicht angezogen, weil man dann sofort wieder der Transportpolizei aufgefallen wäre. Und ist dann, hat sich durchgeschlagen, ein paar Stunden, um irgendwo anzukommen. Und dann stand man dann an der entsprechenden Adresse. Und wenn man Glück hatte, fand irgendwas statt. Und wenn nicht, fand nichts statt. Dann war es einfach eine Geschichte, die irgendjemand ausbesaunt hatte. Mehr Glück hatte man dann bei offiziellen kirchlichen Anlässen, also wo zum Beispiel irgendwelche Rüstzeiten standfanden oder so kirchliche Feste, wo im Rahmen der Feste immer wieder mal eine Punkband spielte. Da war man dann erstmal sicher, dass es auch stattfand. Allerdings war es sehr schwierig hinzugelangen, weil die Sicherheitsorgane der DDR aufpassten, dass sich nicht zu viele Punkerinnen zusammenrotteten. Mhm. Auch so ein schöner Stasi-Begriff. Das heißt, du musst dir Strategien entwickeln, um den Ort zu erreichen. Und im Ort der Kirchenräume war man auch nur bedingt geschützt, weil auch sehr viele Leute der evangelischen Kirche Spitzel der Stadtsicherheit waren und im Nachhinein doch erzählt haben, was A, B und C gesagt oder gesungen haben.
Und wenn ich richtig verstanden habe, ist es auch so, dass jetzt so eine Band wie Schleimkeim auch eher in West-Berlin gehört worden ist als im Osten, ist das so?
Nein, das ist nicht der Fall. Also die haben, Schleimkeim hat relativ früh eine Platte gemacht, zumindest eine mit Zwitschermaschine zusammen, die im Westen erschienen ist. Das lief dann fünfmal im Radio, aber die Platte war auch überhaupt kein Erfolg. Nein, Schleimkeim war schon eine Band, die im Osten bekannt war, wirklich auch von Suhl bis Sassnitz. Die aber auch eben sehr viel nicht Konzerte gespielt haben. Ich würde sagen, im Durchschnitt vielleicht 3 im Jahr. Manchmal vielleicht auch nur 2, weil es einfach selten Gelegenheiten gab. Und aber an die Musik ist man dann rangekommen, dass quasi, also eine Person hat dann meinetwegen die Aufnahme einer Bandprobe gehabt und die wurde dann zu Hause kopiert auf Kassette und dann wurde sie wieder kopiert und am Ende waren sie dann 50 Mal kopiert, man hat kaum noch was gehört. Aber es reichte schon, dass es Krach war. Und dass man wusste, dass es Schleimkeim ist, was man da so irgendwie erahnen kann. Von den Texten hat keiner was verstanden, weil die Technik zu schlecht war. Aber es hat der Gedanke gezählt. Das ist auch so ein Samizdat-Gedanke. Und viele der Leute, die Punks waren, es waren Teile der nachdenklichen DDR-Jugend, viele von den Leuten, ich zum Beispiel auch, wir haben entweder den Wehrdienst verweigert oder wollten zum waffenlosen Regiment, den sogenannten Bausoldaten. In fast allen Gruppen ist dann eine deutliche Politisierung entstanden. Es haben sich diverse Gruppen gegründet, Frauengruppen, Umweltgruppen. Also da haben Pax einen sehr großen Anteil gehabt, DDR-weit.
Und ganz vorne steht da ja irgendwie der Kopf von Schleimkeim, also Dieter Ehrlich, Otze, wie er genannt wird, der ja genau der Kopf von Schleimkeim war und so ein bisschen auch der Kopf der Punk-Szene in der DDR, so bekommt man den Eindruck. Was war das für eine Figur, was für eine Rolle hat Otze gespielt?
Ja, er war ein ganz wichtiger Mensch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Leaderfigur gewesen ist. Er war aber eine wichtige Figur in der Punk-Szene, weil er war ein sehr, sehr besonders wildes Exemplar, obwohl er auf einem Dorf aufgewachsen war, auch sogar auf einem Bauernhof mit mehreren Geschwistern. Aber Otze hat von Anfang an ein Verweigererleben in der DDR gelebt. Er hat die Legende gegeben, man weiß nicht genau, ob er jetzt die 5. oder die 6. Klasse abgeschlossen hat, jedenfalls hat er irgendwann keine Lust mehr gehabt und hat sich nur noch der Musik gewidmet. Er hatte auch das Glück, dass er von einem besonderen Talent gesegnet war, weil er sich einfach nur an eine Gitarre setzen musste oder an ein Klavier und ein Schlagzeug und nach einer halben Stunde kannte er konnte er das Gerät spielen. Das heißt, er hat über Gehör sich Musik beigebracht, das auch natürlich ohne Noten. Gut, braucht man bei Punker sowieso nicht, aber er hat ein wahnsinniges Gehör gehabt, was dann auch dazu führte, dass er eine der Platten komplett alleine eingespielt hat. Also er hat alle Instrumente selbst gespielt und auch noch gesungen. Dazu war er ein ziemlicher Wüterich, also er konnte durchaus brutal werden und hatte so eine natürliche Magie an sich, dass es ihm gelungen ist, so Leute an sich zu ziehen, so ein bisschen Rattenfänger von Hameln mäßig.
Und letztlich schon auch eine sehr widersprüchliche und auch sehr tragische Figur, oder?
Ja, das kann man nicht anders sagen. Er hat ein sehr intensives Verhältnis zum Alkohol gehabt und zu Fliegenpilzen und allen möglichen Klebern. Das waren so die natürlichen Drogen, die man in der DDR bekommen konnte. Als nach 1990 war es dann sehr einfach, an alles mögliche andere ranzukommen. Und letztendlich hat ihm das auch niedergerungen. Also er war Junkie, kann man sagen, so ab, weiß nicht, 92, es gab immer mal wieder Phasen, wenn ihm seine Mutter mit Thüringer Klößen verwöhnte, wo er dann wieder runter war, aber es dann spätestens, als die Mutter gestorben ist, gab es dann kein Halten mehr, er war fix und fertig, er hat auch überall den Teufel gesehen und hat in einer sehr, sehr merkwürdigen Welt gelebt, was dann auch dazu führte, dass er seinen Vater umgebracht hat und im Zuge dessen in der Psychiatrie gelandet ist, wo er dann auch gestorben ist an Herzversagen in den Nullerjahren.
Wie ist es denn für dich, Carla? Du kommst aus Dänemark, hast ein bestimmtes Bild der DDR irgendwie gekriegt in deinem Leben. Kriegst du hier nochmal neue Perspektiven, wenn du dich mit Schleimkeim und mit dieser Punkszene in der DDR irgendwie befasst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste gar nicht, dass es Punk gab in DDR, bis dieses Buch kam. Und ich denke, ich bin in die 80er geboren in Dänemark. Also, und ich denke, ich hatte immer dieses klassische Bild von DDR als so ein trauriger, grauer Ort, wo die Leute so eingesperrt und unfrei lebten. Mhm. Und ich finde es unglaublich cool, dass da auch Punk gab. Mhm. Also ich denke, die sind wirklich so wahren Punks geworden. Also,
ja, genau, zwangsläufig dann. Jetzt haben wir so viel über das damals gesprochen, über Schleimkeim in den 80ern. Sprechen wir über die Comics, die jetzt entstanden sind, neue Interpretationen sozusagen der Songtexte. Carla, du hast auch einen Comic gezeichnet und zwar zu diesem Song, Satan.
Satan, kannst du mir nochmal verzeihen, weil ich heute keine Sünde bege. Hab versucht, doch konnte es nicht befreien, weil ich wär ein getötet an
ihr. Also hier wird Satan angesungen, ne? Das lyrische Ich hat sich verliebt und bittet dann Satan um Entschuldigung, weil das ist ja quasi also eine Sünde Satan gegenüber, die Liebe zu finden. Ja. Wieso hast du dich für diesen Song entschieden?
Also ich dachte halt, das passt perfekt zu mir wegen die Themen, so Liebe und Beziehungen. Ich arbeite schon immer damit und auch das Übernatürliche. Und ich fand halt, diese Kombi war ein perfekter Anfang für einen Comic und auch der Teufel, er ist halt so eine coole Charakter.
Mhm. Ja. Und hattest du sofort Bilder im Kopf? Wusstest du sofort, was
sofort,
du zeichnest?
Ja, ich habe mich so inspiriert gefühlt. Also, ja.
Was waren das für Bilder?
Also halt der Teufel und dann habe ich mich wirklich so vorgestellt, wie Otze diese Ideen bekommen hat für den Song. So erstmal, ja, in welche Situation er gewesen ist und dann wollte ich auch gerne seine Welt zeigen. So erstmal, also die wichtigsten Elemente, dass er hat immer bei seiner Mutter gewohnt in Erfurt und sie ist auch mit dabei in die Comic. Mhm. Und dann, dass er so rumgehangen ist mit seine Punk-Kumpels und dann auch Berlin-Flanderwall, was das war ein wichtiger Treffpunkt. Mhm. Ja, und dann wollte ich halt diese Energie von diesem Lied rein in das Comic. So.
Ja, das heißt, du erzählst ein bisschen in dem Comic eigentlich die Vorgeschichte zu dem Song, oder?
Wie man sich das wie so das geworden ist.
Genau, wie es hätte sein können. Also irgendwie Otze driften ist verliebt und wird dann aber eingeladen auf eine andere Party im Plenterwald. Ja. Da gibt es viele andere Mädchen und der Satan sagt, hier, nimm sie dir. Und er sagt, nein, hab keine Lust, weil ich bin verliebt. Ja. Das ist quasi die Geschichte.
Ja, und es war auch wichtig für mich, dass die Dialogen zwischen die Personen in das Comic authentisch war. Und dann hat mir ein Kumpel von mir hat mir geholfen. Und er war selber Punk in die 80er und er hat so mir geholfen, mit die richtigen Witze zu machen und so.
Okay. Ja. Ja. Und welche Rolle hat die Musik für dich gespielt? Also hast du beim Zeichnen Musik gehört? Hast du Schleimkeim gehört?
Nee. Also ich muss leider sagen, ich höre das nicht so aus. Ich habe das gehört, ja, auf jeden Fall, in die Stimmung zu kommen, aber das ist nicht so, dass ich stundenlang Schleimkeim gehört.
Ja. Aber trotzdem ist die Musik ja wahrscheinlich auch zu sehen in deinem Comic, oder? Also der Gestus der Musik, würde ich schon sagen. Also dieses
diese
rohe,
so wütende, düstere Stimmung und
Hast du das versucht nochmal, das hast du ja sowieso, du hast ja sowieso eher so eine, du zeichnest, die Figuren sind oft auch ein bisschen roh und wild.
Ja.
Hast du das hier versucht noch zu verstärken oder inwiefern hat dieser raue Sound, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, inwiefern hat der deinen Comic beeinflusst?
Ja, ich habe halt ein bisschen gedacht, so wie die Punks ausgesehen hat und auch so Bilder angeguckt ein bisschen und die sind halt so coole, ja, also... Aber ich denke schon vorher, ich zeichne sowieso immer sehr krasse Characters in alle meine Comics, so das ist nur, also ziemlich gut.
Das sind ja alles alte Geschichten letztlich, aus einem Land, das es auch nicht mehr gibt. Man könnte sagen, ja gut, passé, auch gar nicht so wichtig jetzt heute oder so. Wie würdest du das für dich sehen? Was, also wo ist das für dich anschlussfähig? Was sagt dir das für unser Leben heute?
Also ich denke, dass es halt immer wichtig, die Geschichte zu erinnern und das ist auch, ja, ich denke, das Geschichte von Slimekeim ist halt gute Erinnerung und man muss sich nie aufhören, kritisch zu denken gegen das System. Und ja, Ich denke, das ist immer noch relevant für alle Leute, darüber zu wissen.
Ja. Ja. Frank, du schreibst in deinem Buch auch ganz zum Schluss, dass, also du bist ja immer noch mit Slimekeim unterwegs und gibst Konzerte und du sagst, dass da vor allem junge Leute kommen zu den Konzerten, was ich überraschend fand. Ist es so? Woher kommt das Interesse von jungen Menschen an so einer alten DDR-Punkband?
Ja, ganz kurz noch, also Slimekeim war und ist immer noch ein klares Statement gegen den DDR-Staat. Da gibt's keine Sentimentalität. Das war ein unmenschliches System, was die Freiheit des Einzelnen unterdrückt hat. Da gibt's für mich keine Frage. Das wollte ich nochmal kurz anbringen. Zum Zweiten, das Schöne an den Konzerten ist, also das gibt's ja auch seit ein paar Jahren wieder. Wir treten jetzt auch seit 2 Jahren auf. Das heißt, ich bin die Vorband und brülle eine halbe Stunde ins Mikro. Und danach spielt die Band. Das sind immer große Veranstaltungsorte, SO36, Chemiefabrik, Werk 2, also Orte, wo mindestens 500 Leute reinpassen. Und es ist immer bis zum letzten Platz ausverkauft. Und das Schöne ist, dass das Publikum zu 75% aus jungen Menschen, also ich werde selbst 60, jung ist für mich jeder unter 30, besteht. Mhm. Und dass die Stimmung toll ist, die Leute sind textsicher, sie singen mit. Es ist eine raue Party, man schubst sich und man kriegt auch mal einen aufs Maul. Aber trotzdem ist es eine freudvolle Veranstaltung. Also man kriegt dann liebevoll eine und es geht auch kein Zahn zu Bruch, sondern eher so ein freundlicher Wischer. Das, was halt beim Pogo-Tanzen passiert, also Pogo wird zum Punk wie die Schale zur Banane. Mhm. Und das sind, aber letztendlich sind es doch eigentlich freundliche Happenings, die fast so einen Hippie-Charakter haben. Mhm. Das gefällt mir daran.
Und kann ich total verstehen, das ist trotzdem spannend, finde ich, dass es dann viele junge Leute sind und ich habe auch das Gefühl, Slimekeim war in den letzten Jahren schon auch ziemlich präsent in Deutschland, immer wieder gab es irgendwie was über diese Band und irgendwie hört es nicht auf, dass man sich damit auseinandersetzen möchte. Wie erklärst du dir das?
Ja, vielleicht liegt es wirklich an diesem Sound, an diesen einfachen und klaren Texten, wo nie groß drumherum geredet wird, wo genannt wird, was scheiße ist und wie man dagegen entweder aufstehen kann oder wie man es anderweitig bekämpft. Also es sind jetzt keine großen politischen Botschaften, obwohl Politik immer eine Rolle spielt. Zum Beispiel stammt also der Spruch, wir sind das Volk, ja auch aus einem Slimekeim-Lied, was wiederum ein Gedicht von Lutz Rathenow gewesen ist, was die Band dann kurz zitiert. Da geht's also auch um Spione, also um Spitze, die das Leben bedrohen, genauso wie der gefährliche Spießer. Deswegen heißt das auch Betreten auf eigene Gefahr. Da geht's in dem einen Lied geht's um eine Gartenanlage, wo natürlich eine besondere Spezies Mensch unterwegs ist. Ja, das ist so ein Gedanke, vielleicht so ein Freiheitsgedanke, dass man sofort auch von 0 auf 100 aggressiv reagiert, wenn die Übermacht der Spießer zu groß wird. Und das ist doch auch eine Botschaft, die man in der Gegenwart nur propagieren kann. Haltet den Spießer in den Zügeln.
Was würdest du denn sagen, Frank, zum Schluss, wie hat sich dein Punksein verändert? Also du sagst, du wirst jetzt dann 60, 4 Jahrzehnte Punksein, ist es heute anders als früher oder noch genauso zeitgemäß?
Also ich habe beim letzten Konzert in Leipzig zur Buchmesse gemerkt, dass ich durchaus fast eine Stunde durchtanzen kann. Da scheint sich bei mir irgendwie noch, also mein Körper scheint noch in der Lage zu sein, mitzugehen. Aber ich sehe Punk in erster Linie als eine Geisteshaltung, die vielleicht einen Menschen charakterisiert, der einen starken Freiheitsdrang hat und sehr daran interessiert ist, was er für richtig hält, durchzusetzen. Und das ist eine Sache, die also immer aktuell sein wird, egal ob man jetzt die harte Punk-Mucke hört oder ob man quasi vielleicht auch eher Vivaldi hört. Und man kann auch als Vivaldi-hörender Klassikliebhaber Punk sein.
Carla, würdest du von dir sagen, dass deine Comics auch eine Art ist, irgendwie Punk auszuleben oder sowas? Also, dass du...
Ja.
Ja.
Ich denke, ich bin sehr so unbegrenzt in meine Comics und das ist so wichtig für mich, wirklich gar nichts zu denken, was andere über mir denkt und diese Tabus runterzubrechen und ja, ich denke, das hat was. Und auch, dass ich will immer wieder gerne provozieren. Also, ja. Und was verändern. Und
sehr gut.
Ja, es hört nicht aus.
Und im November kannst du dann quasi mitfeiern, ja. Und auch ganz sanft eine auf die Fresse kriegen. Wirst du mit Pogo tanzen können?
Das kann sein, ja.
Vielen Dank, Carla Paloma und Frank Willmann. Carla Paloma ist Comic-Künstlerin, hat einen der Comics gezeichnet in diesem neuen Buch, Betreten auf eigene Gefahr, Schleimkeim Song Comics. Es sind insgesamt 8 Songtexte, die da in Comics übersetzt worden sind und geplant und herausgegeben hat es Frank Willmann. Herzlichen Dank euch zwei für das Gespräch hier.
Danke.
Na, danke auch an dich.